Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. London, was ist da los? Kritik an britischen Journalisten und ihre Brexit-Berichterstattung.
London, es war schön mit dir. Warum Tyler Brûlé seine Zeitschrift Monocle ab jetzt in Deutschland drucken lässt?
London, wie geht das eigentlich? Facebook erklärt seine Werbeanzeigen.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute Abend passend zu dieser Ausgabe ebenfalls aus London und zwar von der Tageszeitung The Guardian. Die Briten möchten verhindern, dass manche ihre Netzinhalte immer wieder viral gehen, obwohl es sich um längst veraltete Nachrichten handelt oder Nutzer mit diesen sogar bewusst immer wieder Erregung provozieren und Debatten anheizen. Dazu schreibt The Guardian, Zitat, "It's not possible to control every action on every platform in the digital world, but we believe these steps will make it increasingly difficult for bad actors to use our journalism to the wrong ends and will help everyday readers get clear context around our articles, regardless of when it was published."
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich habe so das Gefühl, dass ich diesen Satz im Laufe dieser Sendung nicht mehr so oft sagen werde. Deswegen freue ich mich, dass ich ihn gleich zu Beginn sagen kann. Es ist nicht alles schlecht in Großbritannien, finde ich. Ganz im Ernst, der Guardian versieht jetzt ältere Artikel ab sofort mit einem auffällig gestalteten Hinweis, farbig unterlegt und ganz oben auf der Seite. Und Bilder und Grafiken in Social Media, die werden unübersehbar mit so einer Jahreszahl und auch einem Logo des Guardian gekennzeichnet. Ich finde das gut und richtig. So können ja wahrscheinlich sogar selbst Leute, die überhaupt auf keinen Artikel klicken, wenigstens an den Bildern sehen, aus welchem Jahr und aus welcher Quelle der Artikel stammt. Klar ist das aber ja auch irgendwie kein 100% Schutz. Ich glaube, das ist am Ende wahrscheinlich genauso wie mit diesen Warnhinweisen, diesen ekligen auf Zigarettenpackungen. So wie sich da ja auch kaum ein Raucher dran stört, so werden auch diejenigen, denen eigentlich egal ist, wie alt eine Nachricht ist, solange sie in ihr Weltbild passt, oder auch nur werden die nur allzu gern über diese Kennzeichnung hinwechseln. Und klar lassen sich auch Quellenhinweise und auch sonstige Dinge mit jedem Bildbearbeitungsprogramm irgendwie auch schnell wieder rausschneiden. Trotzdem, die Hürde, dass alte Inhalte erneut viral gehen, liegt immerhin ein bisschen höher.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das europäische Medienmagazin.
Mensch, was steht da heute auf der Titelseite der New York Times? In großen Buchstaben, es ist offiziell, Großbritannien ist durchgedreht. Endlich sagt mal einer das, was bestimmt auch viele hier in Deutschland gerade denken.
Doch das scheint bei einigen Briten gar nicht angekommen zu sein, denn internationale Journalisten, die kritisieren, die Briten, die werden in ihrer Heimat nur unzureichend über den Brexit und die möglichen Folgen informiert.
Ja, das schließt ja ein paar interessante Fragen an, ne? Also wie sieht die Berichterstattung eigentlich in den britischen Medien aus? Oder wie sieht es international aus? Was unterscheidet sich da? Aber auch, welche Auswirkungen hat der Brexit, je nachdem, ob jetzt geordnet oder ungeordnet, auf einzelne britische Medienmarken. Herr Pähler, wie ist das? Blickst du da überhaupt noch durch?
Ich blicke ehrlich gesagt nicht mehr so richtig durch und ich traue mich auch gar nicht zu sagen. Also mein letzter Stand ist diese Posse mit dem tropfenden Dach im britischen Unterhaus. deswegen musste da eine Sitzung unterbrochen werden. Und ich glaube, nach aktuellem Stand würde ja noch der ungeordnete Brexit passieren, weil sozusagen, ich glaube, dieser Antrag des Unterhauses an die Regierung, den Aufschub zu beantragen, ist ja auch noch nicht durch, ne? Ich blicke ehrlich gesagt nicht mehr durch. Ich glaube, momentan bleibt es bei ungeordnet. Aber es kann ja auch schon jetzt wieder anders sein.
Während wir hier so sprechen. Ne? Ist das für dich eher so ein Drama, eine Comedy oder eine Seifenoper, die einfach kein Ende nimmt?
Also für mich ist das eine dramatische Seifenoper, glaube ich. Also man mag kaum noch hinhören. Und das ist irgendwie, glaube ich, alleine schon unterlegt durch diese aberwitzigen Bilder immer aus den ganzen Parlamentsdebatten irgendwie ulkig anzusehen. Aber eigentlich ist es doch sehr, sehr dramatisch, denke ich, was da eigentlich auf uns zurollt, glaube ich. Es ist eher ein Drama, für mich jedenfalls.
Okay, das glaube ich geht auch vielen anderen so. Wir schauen uns jetzt als erstes einmal heute Abend an, was der Brexit für eine in London lebende, aber aus Deutschland stammende freie Journalistin bedeutet. Und uns interessiert natürlich auch, wie sie die Berichterstattung der britischen Journalisten beobachtet. Christiane Link lebt seit mehr als 10 Jahren in London und ist jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend, Christiane. Is this London calling?
This is London calling. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ja, du hast ja heute getwittert, wer auch immer diesen Plot schreibt, es wird von Tag zu Tag besser. Bist du wirklich amused, wie es die Queen gerne wäre, oder ist das jetzt schon Sarkasmus-Level galore?
Ja, es ist schon ein bisschen Sarkasmus-Level, weil eigentlich geht es ja wirklich um eine ernste Angelegenheit, die Menschen betreffen wird und Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf das Leben von vielen Menschen haben wird. Insofern ist es eigentlich wenig lustig, aber es ist, glaube ich, so ein bisschen meine Art, damit umzugehen, weil mich betrifft das natürlich auch. Ich bin unterdessen auch Britin und ich sitze manchmal fassungslos einfach vorm Fernseher und kann gar nicht glauben, dass das real ist.
Das heißt, lass uns tatsächlich von deiner persönlichen Situation nochmal ausgehen. Du sagst, du bist Britin, also kannst du dich etwas weniger besorgt vielleicht geben als vielleicht ein EU-Bürger, der gerade auch in Großbritannien lebt, aber eben keinen britischen Pass hat. Also was ist eigentlich jetzt mit diesen Menschen? Müssen die im schlimmsten Fall Großbritannien verlassen? Ja, wahrscheinlich.
Nein, also die Regierung hat jetzt ein nationales Gesetz erlassen, aber alle EU-Bürger müssen jetzt einen Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung stellen bis Dezember 2020, wenn es keinen Deal gibt, oder bis Juni 2021, falls es einen Deal gibt. Also es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man hier einfach leben kann, wie das eben vorher war unter dem Freizügigkeitsabkommen der EU. Sondern jetzt müssen auch Menschen, die hier seit 40, 50 Jahren leben, plötzlich einen neuen Antrag stellen, dass sie hier bleiben dürfen. Und ich bin deswegen Britin geworden mit doppelter Staatsangehörigkeit, also ich bin auch noch Deutsche, wegen des Brexit. Also ich sage immer, I'm British by Brexit. Ich hätte, glaube ich, die britische Staatsangehörigkeit immer noch nicht, wenn es den Brexit nicht gegeben hätte.
Wie ist denn tatsächlich deine Situation gerade? Wovor machst du dir Sorgen?
Also ich mache mir vor allen Dingen Sorgen, dass es wirklich zu einem No-Deal-Brexit kommen könnte. Nächste Woche, das ist eigentlich unfassbar, dass man jetzt sagt, nächste Woche könnte. Also wir wissen ja eigentlich immer noch nicht, was wirklich passieren wird und was dann eben die Auswirkungen sind für das tägliche Leben. Also haben wir noch genug Lebensmittel im Supermarktregal, Zugang zu Medikamenten, was bedeutet das für den Alltag? Wird erstmal Chaos ausbrechen oder versucht die EU dann doch irgendwie sich gütlich mit den Briten für bestimmte Dinge wenigstens zu einigen? So sieht es ja ein bisschen aus. Aber natürlich wird das einen wahnsinnigen Einfluss auf das Leben haben. Und das ist eben sowas, wo ich irgendwie feststelle, das haben viele Briten, vor allen Dingen diejenigen, die für den Austritt aus der EU sind, einfach noch nicht verstanden. Diese Auswirkungen, die es hat, aus einer Gemeinschaft wie der EU auszutreten.
Ja, diese Ausmaße, das finde ich auch ganz interessant. Also da gibt es ja so vereinzelte Themen, die man so mitbekommt, nämlich dass in irgendwelchen Bunkern Notfallpläne geschmiedet werden, dass die Regierung Fährtickets gekauft hat, wenn keine Flieger starten könnten. Was ist denn da los?
Ja, also es gibt diese Maßnahmen. Es gab riesige Tests mit Staus in Richtung Dover. Was passiert eigentlich, wenn wir Meilen Staus haben auf den Autobahnen Richtung Grenze oder zur Grenze. Die Regierung hat, wie du richtig sagst, Fährkapazitäten gebucht. Allerdings kam dann raus, sie haben diese Fährkapazitäten gebucht und die Hafenkapazitäten auf der britischen Seite, haben aber vergessen, mit den Franzosen zu sprechen. Also ich habe so ein bisschen Bedenken, dass das alles nicht so gut geplant ist auf britischer Seite, wie man vielleicht hoffen möchte und dass auch vieles einfach unterschätzt wurde. Und ich bin eigentlich keine Pessimistin, das ist nicht meine Grundeinstellung, aber mein Vertrauen, was so die Organisationsfähigkeit bestimmter Ministerien angeht, ist nicht so wahnsinnig groß. Also ich befürchte wirklich, dass wenn es zu einem No-Deal-Brexit, also zu einem ungeregelten Brexit kommt, das massiv Auswirkungen auf das tägliche Leben der Menschen hat.
Jetzt hast du aber trotzdem ja auch gerade schon zwei, dreimal gesagt, dass diese Auswirkungen gar nicht so richtig gesehen werden. Wie sehr bestimmt denn überhaupt der Brexit die Gespräche und auch die Stimmung in London derzeit?
Also am Anfang war es so, dass Brexit sozusagen das Tabuthema war. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ein Jahr lang durfte man das gar nicht ansprechen. Und nur unter vorgehaltener Hand fragten mich britische Freunde, ob mich das betrifft und ob mein Aufenthaltsstatus gefährdet ist. Und aber wirklich ganz, ganz wenige. Also es war ein Tabuthema und es ist jetzt unterdessen gekippt. Also jetzt, wo so ein bisschen, also wo es halt wirklich die Medien auch dominiert, das war interessanterweise auch ganz lang gar nicht der Fall. Man hat irgendwie gedacht, Brexit hatte gar nicht stattgefunden. Also ich habe manchmal gedacht, das kann doch nicht wahr sein, wie wenig über den Brexit nach dem Referendum, also vor dem Referendum, aber auch nach dem Referendum überhaupt berichtet wurde. Und als es dann immer enger wurde und eigentlich erst so seit Herbst vergangenen Jahres, als dann das Austrittsabkommen, der Entwurf auf dem Tisch lag, änderte sich ein bisschen die Berichterstattung und auch die Intensität, wie über den Brexit berichtet wurde. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, die Menschen sind nicht wahnsinnig gut informiert. Sie realisieren es eigentlich erst jetzt, wenn überhaupt. Und das hat definitiv auch mit der Berichterstattung zu tun.
Das heißt, diese Brisanz, die du da auch gerade geschildert hast, die findet sich in den britischen Medien so nicht wieder?
Unterdessen schon, aber ich finde, es ist viel zu spät. Eigentlich hätte die Brisanz bereits im Jahr 2015/16 vor dem Referendum klar gemacht werden müssen. Aber es gibt halt sehr viele, sehr einflussreiche Zeitungshäuser, die für den Brexit sind, und das ist auch ganz klare Redaktionslinie. Und die BBC hat sich sehr merkwürdig positioniert von Anfang an. Die haben so eine, meines Erachtens, Art von Objektivität gefahren, die wirklich meines Erachtens schädlich war für die Debatte. Also sie haben kaum Einordnung gemacht. Mir kam es manchmal so vor, als würde jemand behaupten, der Himmel ist blau, und dann musste jemand da gegenübergestellt werden, der behauptet, der Himmel ist rot. Das ist für mich keine Objektivität oder objektiver Journalismus. Das ist einfach, da fehlt die Einordnung, und das ist auch nicht das, was ich so von einem öffentlich-rechtlichen Medienhaus eigentlich erwartet hätte bei so einer wichtigen Debatte.
Was glaubst du, was die Gründe dafür sind, dass die BBC so berichtet, wie du es gerade beschrieben hast?
Ja, da gibt es viele Theorien. Also die einen behaupten Einfluss der Regierung, keine Ahnung. Tatsache ist, dass der dass gerade gestern ein ehemaliger konservativer Abgeordneter, der gerade aus der konservativen Partei im Streit ausgetreten ist, behauptet hat, der, ja, einer der engsten Mitarbeiter von Theresa May sei ein harter Brexiteer, und der kommt eben von der BBC und hat im Jahr 2015/16 diverse Sendungen verantwortet. Ob das stimmt, also dass er sie verantwortet hat, stimmt. Dass er ein harter Brexiteer ist, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber das ist das, was der konservative Abgeordnete, der jetzt kein konservativer Abgeordneter mehr ist, behauptet hat. Und das Echo darauf, also der hat das getwittert, das Echo darauf auf Twitter war einfach, also war enorm. Das war, glaube ich, für ganz viele Leute haben dann eben gesagt, ach, das ist ja ein Eye-Opener, das erklärt es eigentlich. Ich glaube aber, dass das allein als Erklärung nicht ausreicht. Ich glaube, es gab eine wahnsinnige Verunsicherung, weil dieses Thema so das Land spaltet, dass ich denke, auch die BBC in gewisser Weise gespalten war und nicht wusste, wie sie mit diesem riesigen Konflikt im Land umgehen sollte. Und als weiteres Problem sehe ich an, dass es ein extrem schlechtes Wissen von Journalisten über die EU gibt in Großbritannien, so wie es ein relativ schlechtes Wissen meines Erachtens in der Normalbevölkerung gibt. Ich habe selber früher für die BBC gearbeitet, und als ich ankam in Großbritannien, das war der Grund, warum ich nach Großbritannien gezogen bin, haben mich meine Kollegen immer gefragt, war es eigentlich schwierig für dich, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen? Und ich habe die immer total verdutzt angeguckt und gesagt, hä, wieso Aufenthaltsgenehmigung? Ich bin EU-Bürgerin, ich darf hier arbeiten und leben. Ach so, wirklich? Also dieses Wissen, was es in Deutschland vielleicht noch eher gibt, vielleicht auch, weil wir in der Mitte, also die Deutschen in der Mitte Europas leben und wir wissen, dass wir ja einfach zu unseren Nachbarn gehen können, dieses Wissen gab es in Großbritannien so viel weniger, und dieses Bewusstsein, was es bedeutet, EU-Bürger zu sein.
Und jetzt kommt ja noch hinzu, dieses ganze Austrittsverhandeln, auch die rechtlichen Konstrukte, was man da ändern kann, was man nicht kann, das kennt man ja so nicht, ne? Also selbst die Experten, für die ist das nicht so einfach, und kann man sagen, vielleicht auch das für die Journalisten, um ein bisschen zu verstehen, warum sie so berichten, wie sie berichten, dass es zu komplex ist, das Thema vielleicht?
Ja, also es ist wahnsinnig komplex, also ich komme mir mittlerweile schon so total nerdig vor, weil ich habe mich wirklich in dieses ins Freizügigkeitsabkommen der EU eingearbeitet. Ich habe einen Unikurs gemacht zum Einwanderungsrecht in Großbritannien im Vergleich, also was bedeutet Drittstaatenangehörige, was bedeutet EU-Bürger, wie ist das geregelt, wie stellt man eigentlich normalerweise einen Antrag, woher kommen überhaupt diese Immigrationsdebatten. Ich habe mich da wirklich reingearbeitet, aber es reicht ja nicht nur, sich mit EU-Recht zu befassen, man muss sich ja dann auch noch mit dem nationalen Recht befassen und dann mit irgendwelchen Wirtschaftsabkommen, also ist es ja, das betrifft ja alle Lebensbereiche und so gut wie fast jeden journalistischen Bereich, den es irgendwo gibt. Und man kann eigentlich ja nicht Experte in allem sein. Aber Brexit ist wirklich mit Abstand das komplexeste Thema, was ich in meiner journalistischen Laufbahn je bearbeitet habe.
Ja, außer dir, wer hast du das Gefühl, bringt in Großbritannien momentan tatsächlich auch noch ein bisschen Sachverstand und damit vielleicht auch doch auch ein bisschen eine sachliche Betrachtung des Themas in die Debatte? Sind das Professoren, Rechtsexperten, gibt es die überhaupt?
Ja, also das finde ich auf Twitter sehr, sehr hilfreich. Also dass gerade sich Experten, die halt in ihrem Feld, ob das jetzt Europarechtler sind, ob das jetzt britische Verfassungsrechtler sind, andere Experten, andere Politikwissenschaftler, sich wirklich in die Debatte einmischen. Also ich folge zum Beispiel auf Twitter dem Autor Ian Dunt, der ein super Buch geschrieben hat zum Brexit. Das war auch eines der ersten Bücher, das rausgekommen ist. Und der seitdem kontinuierlich analysiert, was gerade im Parlament passiert, was jetzt passieren könnte, was passiert dann, was bedeutet das, wenn Theresa May das und das sagt. Und da gibt es viele Experten, die sich auf Twitter zu Wort melden und die wirklich sehr gute Quellen sind, wenn man irgendwie mal was nachfragen will oder was nicht verstanden hat. Also ich finde gerade Verfassungsrecht und Verfassungsabläufe in Großbritannien irre kompliziert.
Wie nimmst du denn Twitter dann auch tatsächlich als Plattform in dieser Thematik wahr? Wird da auch richtig Stimmung gemacht oder wird da aufgeklärt? Hält sich das in Waage? Welche Rolle nimmt das Netzwerk hier ein?
Also sowohl als auch. Also ich würde sagen, da laufen definitiv Kampagnen pro und gegen den Brexit. Also ich habe auch das Gefühl, dass selbst Journalisten teilweise mehr auf Twitter kommunizieren, als sie dann in ihre Artikel schreiben. Also ich habe mittlerweile so viele Journalisten, wo ich schon Alerts kriege, wenn die überhaupt also was twittern, einfach nur um up-to-date zu bleiben. Die Entwicklungen gehen auch so schnell, dass eigentlich Twitter mein Informationstool Nummer eins ist. Und man kann dann auch sehr schön abgleichen, okay, wer twittert was, wer ist sehr regierungsnah. Das finde ich übrigens auch sehr interessant. Ich finde, die BBC-Journalisten sind sehr nah an dem Team von Theresa May, was vielleicht auf der einen Seite gut ist, aber manchmal habe ich auch den Eindruck, es fehlt ihnen so ein bisschen an Distanz, was die Analyse angeht. Da fehlt manchmal so die Rückbesinnung oder das Hinterfragen, warum wird mir gerade diese Information gegeben. Aber das macht nichts, weil dann guckt man sich eben Analysen von anderen Experten an oder von anderen Journalisten und bekommt dann so ein umfassendes Bild. Also Twitter ist, Brexit ohne Twitter wäre furchtbar.
Aber sag trotzdem mal, also wenn man jetzt nicht so wie du, also A, tief im Thema ist und B, aber auch sehr erfahren im Umgang auch mit komplexen Informationssituationen, weil du das professionell eben tust, wenn man so ein ganz normaler Brite ist, wenn es ihn überhaupt gibt, weiß ich nicht. Aber wie kann man denn überhaupt ein bisschen den Überblick behalten? Also gibt es diese Möglichkeit überhaupt?
Also ich finde es extrem schwierig. Also muss ich ehrlich sagen, ich nehme niemandem übel, der mir irgendwie sagt, er kommt nicht mehr mit. Und das ist natürlich aber ein Problem, weil das ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die dieses Land zu fällen hat seit dem Zweiten Weltkrieg. Und de facto haben ganz viele Leute einfach den Anschluss verloren. Und ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass selbst die Abgeordneten, die darüber entscheiden, nicht mehr alles verstehen. Und das halte ich ehrlich gesagt auch für gefährlich für die Demokratie. Gerade weil es so komplex ist. Die haben ein komplexes Thema in eine simple Frage, in eine Abstimmung dem Volk überlassen, ohne das Volk vernünftig aufzuklären. Und wenn man dann Experten aus der Schweiz hört, die ja sehr viele Volksabstimmungen haben, die sagen, wie kann man denn sowas machen? Bei uns wird monatelang vorher informiert und über komplexe Dinge und was auch immer, damit sich wirklich jemand eine Meinung bilden kann. Und dass das einfach in Großbritannien oder im Vereinigten Königreich nicht passiert.
Wie nimmst du denn die Berichterstattung in deutschen Medien wahr?
Ich habe ganz oft, ehrlich gesagt, in den letzten 2,5 Jahren gedacht, Gott sei Dank spreche ich noch eine andere Sprache als Englisch. Ich finde die Analysen teilweise sehr gut, gerade von den öffentlich-rechtlichen Sendern, aber auch in den Zeitungen. Ich habe Respekt vor jedem Journalisten, der das dann auch noch einem, so wie ich es de facto auch machen muss, einem ausländischen Publikum erklären muss, was eigentlich hier gerade passiert. Weil das ist wirklich eine schwierige Aufgabe und dann auch noch in einer anderen Sprache. Das heißt, man muss ja darauf achten, wie man zum Beispiel wörtliche Zitate etc. übersetzt. Aber ich finde, insgesamt schlagen sich die deutschen Kollegen sehr gut und haben sich wirklich so gut es geht in das Thema eingearbeitet. Ich bin heilfroh, dass ich mich nicht nur aus englischsprachigen Medien informieren muss.
Da geht es dir aber dann doch vermutlich anders als den meisten Briten. Kriegen die überhaupt was mit aus Deutschland?
Ja, das ist ganz witzig. Ja, es gibt mittlerweile, werden zum Beispiel Clips der Heute-Show ins Englische übersetzt. Und die gehen dann viral auf Facebook. Und das war halt, das ist meines Erachtens auch ein Novum, dass überhaupt mal aus Deutschland sowas wie die Heute-Show oder überhaupt Satire aus Deutschland wahrgenommen wird. Weil sich die Heute-Show ja sehr stark mit dem Brexit auch beschäftigt hat und auch wirklich stark und mit der starken Meinung und die Briten ja für verrückt erklärt hat. Und es fängt jetzt an, dass sie wahrnehmen, wie ausländische Medien über sie berichten. Und ja, eine der Standardsätze ist, we are the laughing stock of the world. Also die machen sich alle über uns lustig. Wir sind quasi die Idioten auf der ganzen Welt. Und das ist, denke ich, mal eine neue Perspektive, weil halt, ja, viele Briten eben keine Fremdsprachen können, aber YouTube zum Beispiel, diese Übersetzung der YouTube-Videos, ist schon sehr interessant. Ich denke, das eröffnet auch nochmal einen anderen Horizont für manche. Und ich bin auch schon gefragt worden, ob ich die Heute Show aus Deutschland kenne.
Wir gucken Mr. Bean und die gucken Oliver Welke. Naja. Aber wie ist denn das jetzt? Ich habe das ja Herrn Perler auch schon gefragt. Aber ist das für dich alles ein Drama, eine Seifenoper ohne Ende oder einfach nur noch Comedy?
Nee, also Comedy, dafür ist die Sache einfach zu ernst. Aber ein bisschen von Seifenoper hat es schon, aber es ist ein Drama, aber es ist natürlich wahnsinnig interessant, sowas journalistisch zu begleiten und bei so einem historischen Ereignis einfach dabei zu sein und so arbeiten zu können. Also in gewisser Weise für mich ist der Brexit, wie soll ich sagen, schon was Besonderes. Ich will nicht sagen ein Geschenk, weil er ist furchtbar fürs Land, aber es ist was sehr Besonderes, was ich sehr zu schätzen weiß, dass ich das erleben kann.
Sagt Christiane Link. Folgt der Freien Journalistin auch auf Twitter. Ist ganz einfach. @Christiane ist da der Name. Und gleich hört ihr bei uns, Tyler Brulé, der Erfinder der Zeitschrift Monocle, lässt ab jetzt nicht mehr in Großbritannien drucken, sondern in Deutschland. Der drohende Brexit lässt grüßen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Jetzt wollen wir mal einen anderen Blick auf das Thema einnehmen und beschäftigen uns mit der Medienmarke Monocle. Seit 2007 wird aus London für die Leser in der ganzen Welt berichtet und die Macher, die sagen jetzt, das ist uns zu großes Risiko. Wir drucken ab diesem Monat, tada, in Deutschland.
Das Motto der Zeitschrift, die auch Podcasts und einen eigenen Online-Radiosender im Angebot hat, Keeping an Eye and Ear on the World. Also es geht da um Global Affairs, Wirtschaft, Kultur, Design. Büros und Korrespondenten hat die Monocle in der ganzen Welt. In Zürich ist vor einigen Monaten schon umgezogen und erweitert worden. Aber jetzt rund um den Brexit sind da noch ein paar andere Dinge neu überdacht worden.
Darüber hat Daniel mit Tyler Brulé gesprochen. Er ist der Gründer und Chef der Monocle. Und im Radio jetzt gleich hört ihr die, ich sag mal, lange Kurzfassung und im Podcast dann die lange Langfassung des Gesprächs. Denn die beiden haben einen Ritt durch die Medienszene unternommen.
Ja, genau. Neben den Auswirkungen durch den Brexit auf die Medien ging es auch darum, wie sich Medienmarken neu erfinden sollten. Den aktuellen Audio-Hype bei Publishern und warum die Monocle sich bei Social Media zum Beispiel komplett raushält und zum Beispiel auch überhaupt nicht auf Facebook setzt. Und wie Medien auch Grenzen einreißen können, wo doch weltweit psychische oder physische Grenzen jetzt ja immer wieder ganz neu entstehen. Aber als erstes habe ich eine Frage an Tyler Brulé in seiner Rolle als Vielreisenden gestellt und nicht an den Medienunternehmer Tyler Brulé. Ich wollte von ihm wissen, wie er denn die internationale Brexit-Berichterstattung wahrnimmt, egal ob auf einem Fernsehbildschirm auf dem Flughafen von Houston, an einem Zeitungskiosk in Japan oder zu Hause in London. Tyler, while you're on the road, you have the chance to see how media are covering this never-ending Brexit drama differently. Tyler, what difference do you see while watching screens at the airport in Houston, Texas, or browsing a newsstand in Japan when you compare it to the coverage that surrounds you in London?
I think it plays out in a very different way around the world. And of course, part of it is the hierarchy of the news agenda today. Some places, Brexit is a third or fourth item. In some corners of the world as well, having just come from Los Angeles, certainly if you watch something which is supposed to pass for national or international news in the States, Brexit may not even get a look in at all. And then, of course, you can be in other parts of the world. And of course, from a proximity point of view, if we're sitting in most corners of the EU, then we know that it's going to be some days a number one news item, or it can drift a little bit further down the news hierarchy. But of course, nevertheless, this is a story which is transnational. This is a global story. It affects economies all over the world. I hope it comes to some type of resolution. I was hoping for a positive one, meaning hopefully that there would be a second referendum, but we need to see really where we end up over these really coming days now.
Yeah, and some can't wait for a decision, so they made their own decisions. With this April issue, you are moving Monocle's printing press to Germany. Why is that?
We've opted to make the move to Germany for a variety of reasons. Initially, it was driven by Brexit and, of course, the disruption that could come with logistics. I think that's the key part of it. But as we started to dig deeper and we looked We looked at Germany, we looked at France, we looked at a number of different countries for our print production. But as we started to go through the exercise, a number of other elements were revealed. And while we've known for some time that the British print industry has not been investing to the level I think they should be, so there's certainly been a quality erosion in many corners, you really notice how pronounced that was when you started to look in other markets. And we were very impressed by what we found in Germany, not just with the printers that we've ended up with in Niedersachsen, but also in other corners of the country as well. And part of it is, yes, it's a quality story. There is also a cost story to it as well. It's not exactly inexpensive to print in Germany, but there are so many positive efficiencies. And one of them that we've noticed is just the savings on paper. Of course, you know, one of our biggest bills we have to pay every month is for the tons and tons of paper that's required to do one edition of Monocle. And the great thing that we noticed printing in Germany versus the UK is that there's far less paper wasted ending up on the shop floor.
So since I'm a millennial, changing the printing presses, how does it change also your publication except from the bill?
Well, of course, every printing press and every print setup has its own peculiarities. And I say peculiarities in a very positive way. A number of things happened. And I guess when you make the move, when you make this mental leap that you're going to move presses, I'm not going to say it's emotional, but you know, we've spent over the better part of a decade, of course, with one printer in the UK. When you suddenly decide to move, of course, that demands that you start to look at a whole variety of other elements, whether it's going to be paper stock is a very obvious one. Do you start to then look at the layout of the magazine? Because once you change paper stock, then maybe you want to think about how the words and pictures are going to interplay on the page. So it actually then demands quite a considerable rethink. And so, and that's what we ended up going through with this. So it wasn't just the exercise of paper, but anyone who sees our new April issue will also notice that there's been a few design tweaks and changes throughout the issue as well.
So let's talk a little bit about what's also going on with Monocle. I think I put a little thought in it. You have something in common with Amazon founder Jeff Bezos. He opens or likes to open HQs at places where he likes to live. You chose Zurich as new headquarters besides Monocle's base in London. Can we expect also new Monocle offices or newsrooms in Germany?
Well, Zurich has always been our headquarters, so that's nothing new. I would say it's just more of an amplification and expansion of our space. So we've been based in Switzerland since 2002 at a group level. So the holding company that has about 70% of Monocle, it's also the company which owns our design and branding agency. So we've always been in Zurich, but we were in another part of town. And we thought that there was an opportunity to do a number of things. And again, a little bit, part of this is Brexit driven, I would say, but that we really felt that we wanted to be part of the European story, that we wanted to really insert ourselves in the heart of Middle Europa, and Zurich seemed like a good place, or as good a place as any, to do that. And I have to say, we did look around. We thought, well, maybe not moving our headquarters, but would we open a bigger office in Berlin? Would we look at maybe expanding our operation by choosing Munich, or would we look at Hamburg? And I think we're still looking now. I don't think we'll do something maybe on the same scale as we're doing in Zurich, but certainly Germany is very interesting for us. It's a top five market globally after the United Kingdom. It's the second biggest market for us in Europe. If I think about it in other commercial terms, Germany, depending on the year, tends to be our third or fourth biggest advertising market. So it's a very important market from a revenue perspective. But then also editorially, this is also a key market to be part of the German story and the German leadership story, both politically and economically, is something that we need to be part of. Now we have freelancers, of course, all over the country. We're sending our staff into Germany quite frequently to be part of that story. But yes, having an office in one of the three cities I mentioned would be interesting.
So, as you mentioned, we don't know yet whether there will be a no-deal Brexit or a guided Brexit or deal Brexit. But this is a good opportunity as a media person to rethink your own work, to rethink if your work is still azure or if you need to change your content, your design, or how to adapt of what people are expecting of your media brand this year. Are you going through this process?
Well, I think in part of it, we've gone through the process already by moving our printing. I think that's the first thing. I mean, I don't think our editorial agenda changes. Since we launched in 2007, we have always been huge believers in the European project. We continue to be part of that. So nothing swerves in terms of how we see the world, and certainly that world from the lens of London or from the lens of Zurich or Berlin or Paris, looking back at the UK, we're unswerving in that. And I think we've been very vocal and continue to point out why we think Brexit is certainly the wrong way to go. That's why we continue to lobby for some type of correction. And I think we continue to be frustrated just by the lack of coverage within the British media, British-based media, British-owned and operated media brands that don't do a very good job of reflecting now the biggest, certainly the biggest petition that has been put forward since Parliament launched an online platform. Now over 6 million, approaching 7 million people who would like to see a second referendum. This gets very, very little airtime currently in the UK, which I think is hugely irresponsible of the media.
How do you try to stay cutting edge? I mean, if media manager are talking about future of media, In reality, they mean how can we keep up with our old structures, with the fast changing daily habits of our users? How do you try to stay cutting edge?
I don't know if we try to stay cutting edge. I think we just try to get up every day and deliver a series of different offers, all under the Monocle umbrella, that we hope not just appeals to an existing audience, but one that we hope that, of course, grows not just the readership base, but is attractive to advertisers, and certainly that's something that we push forward with. How do we innovate or maintain what we do? I think it's always going to come down to team and the quality of talent that we have working for us editorially, the people that are there to uphold the voice of the magazine, the ones who are there to raise an eyebrow. I think one thing that I think we're very proud of is we try not to jump on to every media trend that is out there. I think we try to occasionally sidestep what is the current media narrative and have a slightly different view, and sometimes a view which I think is also a little bit outside the Anglo-Saxon news rhythm as well. And this is, I think, very important for us, and I think it's why it's one of the reasons why it's great to have at least a part of our editorial base sitting in Switzerland, where you're exposed to a variety of media sources and outlets which are very different from the New York Times, which take a slightly, I would say, more nuanced view when we look at the world. And likewise, I guess it comes down to also how do you want to conduct your business. And of course, we're still huge believers in print, but at the same time, I'm speaking to you from a radio set up in our Zurich office as well. So it doesn't mean that we only believe in glue and ink and paper. Of course, there's many other ways that we want to tell our story, but we're not naive. We don't want to be apologists because we're still in the business of printing, far from it. We also see that this remains the most profitable part of what we do.
Yeah, let's talk about audio. I mean, what I find intriguing is that many publishers are right now joining the podcast hype. Monocle started with podcasting years ago, added then your own radio station. What's your take on the current audio hype in the media world?
Well, I think it's a positive that we see traditional outlets, a lot of print outlets, are finding out that having microphones, a bit of a small studio set up in their office, building a podcast base is a sustainable way of getting their message out there. I think that this is fantastic news. It's great that companies are figuring out how to, if not just, you know, wash their face in terms of revenues that they can bring in, but also make a profit. And I think the other fascinating point, we were discussing this, you know, in an interesting window. You've just had a very interesting radio conference in Lausanne over the past few days, where we've also heard that radio news or certainly news delivered in an audio format has a much higher level of trust attached to it compared to news which is consumed in other sources or via other outlets, which I think is also fascinating at a time when, of course, people are very skeptical and rightly so of the sources of where their main diet or their main news diet is coming from.
This week, Facebook founder Mark Zuckerberg visited Germany. He talked to politicians and media managers. He explained his idea for worldwide regulation. Facebook announced also a funding for journalistic projects. They offer millions. Monocle isn't playing its content via Facebook as big as other media outlets are doing this. Why do you miss this chance to connect with your audience there? Or on the other hand, what could other media brands learn from Monocle here?
Well, we've always had a very skeptical view about social media from the very beginning. I think if you look at the dawn of social media, when we had, you know, this little bird arrived and this the letter F started to pop up and suddenly was really sharing a stage with many august media brands around the world. We received this as a traffic generator, that this was a way of driving audience back to your own brand. And so whether you're the Frankfurter Allgemeine or you were the Australian Broadcasting Corporation, everyone saw this as just this wonderful golden opportunity to increase audience share. And I looked at it from the very beginning and I thought, I don't really buy that for a variety of reasons. Part of it, and this is not just because I'm an Einzelkind and I don't like to share, but I thought, why should I be giving a platform to other brands? I would never, you know, you would never sort of open up the cover of a magazine or newspaper, I thought, and suddenly see a constellation of other like-minded media outlets that you would share space with. It would be ridiculous to think that you would open up, I don't know, Welt am Sonntag, and then you would also then see Der Spiegel, and you would also see ARD and lots of other brands also there as partners in the story. Absolutely not. I mean, there's, you know, many of them are direct competitors. Maybe ARD not quite. And so to me, it always just struck me that was very odd. But I also thought these companies are going to turn into our competitors. These are going to be the companies which, you know, suddenly everyone would be pushing traffic to them, and the next thing we knew, they would be taking all of the advertising, and that's exactly what happened. And so that is why we've never wanted to be in bed with these businesses. I've never allowed their logos to be on our sites. Yes, can you go to the bottom in a very discreet way one of our digital bulletins, and can you share something on one of these platforms? Absolutely. But therein lies the point. I don't think that this drives traffic back to your business. I don't understand, you know, why is everyone on this Instagram craze at the moment when, you know, you have a great brand and suddenly you push people to a completely different platform. I don't believe that they're going to come back to you. I think people go and experience something in isolation on Instagram. And I don't think that they go back to German Vogue. I don't think that they're going back to Brand Eins just because something was experienced on social media. I think those people are gone. They're over there. And then suddenly also, of course, the ad revenue is going to, as we now know, to two or three companies from the U.S. West Coast. So I know it's a bit of a long and roundabout answer, but that's why we've been very skeptical about social media. And I believe, I don't think we've had it totally right. You know, and who knows? Maybe, you know what, had we gone another direction, maybe we would have had a delirious number of new listeners, et cetera, to radio. But somehow I don't think so.
So at the end, let's talk about frontiers. It seems that more and more frontiers are having come back in the real world. But how can media brands with a worldwide claim or worldwide perspective in a way tear down frontiers?
I think having global reach presents a number of opportunities, as I was citing a little bit earlier. Just being able to have a continental view, to be able to have a series of different media outlets as part of our diet. These are the columnists, the writers, the correspondents that help inform our stories, how we look at the world. I think that certainly helps challenge worldview. I think you start to present different ideas. Because if you're just living with the diet of watching maybe NBC News and you're consuming USA Today, or you happen to just watch ITV in the UK, and then you're a reader of the Sunday Express at the weekends, somehow you end up in a cycle where, of course, there's one of repetition. And with repetition, there is this sort of reinforcement of ideals. And this is this very dangerous place. I think, you know, one of the critical problems, as much as, you know, we want to sort of, you know, point a finger at Mr. Zuckerberg and lots of other people at the moment for the problems of contemporary media, I think there's also this bigger issue of a shrunken or much narrower news agenda right now, and a very unquestioning one as well. I mean, I would actually sort of encourage people, if they haven't done so, go and watch Saturday Night Live from 2 weeks ago. And they present a very interesting program or a very interesting sketch in this edition of Saturday Night Live. And they sort of make fun that this whole particular segment is brought to you by Twitter. But the whole point of what they were actually pointing out, in a very, very sharp way, in a way which I have not really read in the New York Times or the Washington Post, just saying that, you know, that Twitter, of course, is a vehicle to, you know, condemn, stone people and drive them not just out of society, but to really banish people. And it was just delivered in such a way which I feel that we're so unquestioning about things. And we've somehow sort of forgotten that, you know, this ostracization that comes with social media is an incredibly bad thing. But then we have just very lazy news desk. This, I go back to sort of the very narrow news agenda, the cutbacks that, of course, happen within news organizations. You've got three or four people who are there, of course, driving a very hungry website at a daily German newspaper, at a major Australian daily, and they're just chasing, of course, traffic from three or four channels, and they're chasing also, I think, the traffic that. Frequently is generated by, I think, a series of very radical voices, and often you can say that they're from sort of the radical liberal side of things as much as they are from potentially the radical right.
Yeah, two weeks ago I was really surprised when I watched for almost 12 hours one news channel in the States, that there was actually just one story. And I was like, okay, there are more news in the world right now. So I think I could understand what you mean, that we need a broader perspective in the news coverage worldwide. So,
well, and I think we also need to remind ourselves, you know, what passes for major news. I mean, you know, today there's a story about a rather famous British comedian who's made a name for himself in North America, and there's a sob story about, yeah, being chubby and why chubby people, you know, don't get cut through in Hollywood, etc. Okay, that's a story that needs to be told. Is it a number 4 or 5 story on the BBC International News website? I mean, I don't think it has a place, but that should be in the culture and entertainment section. This is not world news.
Tyler Brulé, thank you so much for your time, and we hope to see you more often in Germany within the next few months.
I hope to see you as well. Thank you very much.
Thank you.
Was mit Medien? Das werbefreie Medienmagazin. Wir verlassen den Themenbereich Brexit, bleiben aber in London. Daniel hat es genutzt, noch vor dem Brexit wie gewohnt dorthin reisen zu können vor ein paar Tagen, um uns noch ein paar Insights mitbringen zu können. Zum Beispiel, wie die Werbung auf Facebook funktioniert.
Wir merken es ja schon an den Facebook-Schlagzeilen dieser Woche. Der Konzern will sich besser erklären, will auch mehr stärker in die Offensive gehen. Da kann man sagen, dass sie einen richtigen Plan haben, wenn man mal so die Ereignisse der letzten Woche zusammenfasst.
Ja, am Wochenende ist von Mark Zuckerberg ein Gastbeitrag in verschiedenen Zeitungen erschienen, hier bei uns in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ja, und darin hat er das Thema Regulierung aufgegriffen und ja, das, glaube ich, als ernstes Thema für Facebook beschrieben.
Ja, und er hat sogar eine weltweite Regierung gefordert. So, ne? Nächster Baustein, dann sein Besuch in Deutschland Anfang der Woche. Auf Facebook könnt ihr euch ein Video des Gesprächs zwischen Mark Zuckerberg und dem BDZV-Präsidenten und Springer-CEO Matthias Döpfner anschauen. Und sie reden da über ihre Visionen zur Zukunft des Journalismus.
Übernächster Baustein. Facebook gibt 2 Millionen Euro für ein Förderprogramm aus, mit dem lokale Verlage in Deutschland bei der Weiterentwicklung digitaler Bezahlmodelle unterstützt werden sollen. Dieses Programm ist ein Teil eines auf 3 Jahre angelegten und 300 Millionen Dollar schweren Programms. Zum Vergleich, Google hat in etwa so viel Geld auch im Rahmen seiner News-Initiative auch in Europa in den letzten Jahren schon gelassen.
Ja, und noch ein Baustein. Facebook hat in dieser Woche angekündigt, seinen Nutzern besser zu erklären, warum bestimmte Postings im Newsfeed auftauchen und wie dieser überhaupt funktioniert. Da gibt es dann so eine neue Funktion. Vielleicht sieht die dann sogar ein bisschen so ähnlich aus, wie es das schon seit einiger Zeit bei der Werbung gibt.
Genau, mit der wollen wir uns nämlich jetzt beschäftigen und damit schlagen wir dann doch wieder die Brücke zurück nach London. Facebook entwickelt nämlich nicht nur im Silicon Valley, sondern auch an anderen Orten, wie eben zum Beispiel in London. In London, da wird an WhatsApp entwickelt oder auch an der Werbung, quasi an der Cash-Cow des Netzwerks. 7 Millionen Unternehmen weltweit nutzen nach Facebook-eigenen Angaben jeden Monat Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram, um dort ihre Produkte und Services zu bewerben.
Tja, und die ganzen Entwickler, die sitzen in einem ganz hippen Viertel in London, ganz versteckt im Hinterhof, riesiges Gebäude mit hunderten Mitarbeitern. Und da merkt man schon, die Zeichen stehen auf Expansion. Und dort habe ich mit Goksu Nebel-Perlman gesprochen. Sie ist Director Product Marketing und sie hat erstmal ein paar Vorurteile richtiggestellt, die man so oft hört. Zum Beispiel das Vorurteil, Facebook würde die Daten seiner Nutzer verkaufen.
I want to be very clear on this one. We don't sell people's information. We don't sell people's data. What we do is with the information that you share with us, we try to match the right product and the right type of business targeting so that you continue to see targeted and relevant new products that you might be interested in. But we absolutely do not sell information.
Also was Facebook macht, ist, dass die Nutzer in Zielgruppen eingeteilt werden, damit die dann mit den Werbetreibenden zusammengebracht werden. Das passiert da.
Man hört ja auch, dass Facebook aber auch immer mehr Werbung spielt.
Ja, und dazu sagt Goksu Folgendes.
I think one of the ones that we've also heard consistently has been the number of ads displayed on Facebook increases constantly. This is incorrect. If anything, this number has remained quite constant in the last couple of years. And in the last 12 months, we've taken some measures to show you more posts from your friends and family versus, for example, pages or other businesses.
Also da sagt sie, dass es nicht stimmen würde, dass auf einmal viel mehr Werbung auf Facebook zu sehen sei, sondern dass halt die Priorität auf die Inhalte von Freunden und Familie legen würde. Ist die Frage halt, ob die noch so viel auf Facebook posten oder es nicht lieber mittlerweile woanders machen, aber das stellt Facebook dann so dar.
Und dann lass uns mal über die kleine grüne Schwester von Facebook sprechen. Wie ist denn das mit WhatsApp?
Das Thema Werbung bei WhatsApp, da wurde jetzt nicht so konkret was gesagt von den Anwesenden. Da haben die sich ein bisschen zurückgehalten. Sie wollten jetzt nichts ankündigen, was noch nicht da ist. Meine persönliche Vermutung ist erstmal aber zum Beispiel, dass wir in dem Statusbereich, der ja auch so ein Story-Bereich ist, da vielleicht Anzeigen sehen werden. Und jetzt nicht, dass man irgendwie mitten im Chat auf einmal einen Werbebanner drüber flackern hat. Das ist aber so meine These.
Wenn ich jetzt mal so ein bisschen als Nutzer auch mitsteuern will, was für Werbung ich kriege, wie kann ich denn jetzt besser kontrollieren, zu welchen Zielgruppen ich gehöre oder eben auch nicht?
Ja, das ist ganz interessant, weil das gibt es schon länger, aber es kennen viele nicht. Und deswegen stellen wir das mal kurz vor. Du kannst nämlich zum Beispiel einstellen, dass aufgrund deines Arbeitgebers, den du hinterlegt hast oder deines Beziehungsstatuses oder deines Ortes, du nicht zu einer bestimmten Zielgruppe eingeteilt werden kannst. Und wie das geht, das hat Goksu auch erklärt.
So essentially, whenever you see an ad in your news feed, you have the three dots in the upper right-hand corner. And this is a very crucial part of the experience. So when you click on that, you have a couple options. One is to be able to hide an ad if it's not something that's relevant for you, or let's say you've seen that advertisement before and you don't want to see it anymore. Another one that's really important is to be able to click on one that is, why am I seeing this ad? And in that, we actually explain to you in a little bit more detail as to why you're seeing this ad. For example, it might be because of the business is reaching you for a specific targeting, and whatever detail we have there will actually disclose to you, and then you are way more informed and there's more transparency as someone on Facebook to understand why you're seeing it in the first place. And you can make changes and adjustments there if you don't want to see it going forward.
Ja, und ich habe das wirklich mal selber ausprobiert, also auf diese drei Punkte rechts bei einer Werbeanzeige klickt und da gibt es tatsächlich Werbeanzeige verbergen, ja, da kann man auch dann sagen, warum, kann sie melden oder aber auch der Punkt, warum sehe ich diese Werbeanzeige und da gibt es nämlich noch einen interessanten Link, der heißt deine Werbepräferenzen verwalten und was man da machen kann, das erklärt sie so.
So behind this link, when you click on that, exactly what you talked about, there are a couple sections there. So basically your own interests, let's say in this case, you might be into Pokemon and that shows up, for example, amongst many others. What advertisers might have who use a contactless added to Facebook. So Spotify, in this case, for example, might have added you and your own information. You can read a lot more about what you choose and choose not to use from your own information. You might say, I would rather not that my relationship status gets used in terms of the ads that I'm targeted with. And you can change the ad settings. This is, again, where you can make some changes to what you allow and don't allow. Ads based on data from partners, ads based on your activity on Facebook company products. And then you can hide certain topics that we just will not serve you, certain topics that you do not want to see ads on. And we also have a very helpful link at the very bottom, which is how Facebook ads work. For those folks who have more questions, they can click on this to understand a bit more of the system and why you see what you see and how you can make changes.
Ich habe das mal wirklich ausprobiert, ne? Also habe mir meine Werbepräferenzen angeschaut. Ich kann zum Beispiel alles, was ich geliked habe, kann das da auch sogar rausnehmen. Oder aber, das war auch ganz interessant, ich kann sagen, bestimmte Werbethemen verberge ich. Also ich habe hier zum Beispiel Alkohol, kann ich 6 Monate verbergen, ein Jahr lang verbergen oder dauerhaft verbergen. Ich war echt da verblüfft, was man da doch irgendwie einstellen
kann. Hast du tatsächlich, seitdem du das gemacht hast, schon eine Veränderung festgestellt? Außer den Alkohol, den du jetzt verborgen hast?
Ja, ich betrachte Facebook deutlich nüchterner.
Verstehe.
Kann man an der sagen. Ja, aber auf jeden Fall ist das, glaube ich, eine interessante Funktion, die man so für sich ein bisschen entdecken kann, um auch mal so ein bisschen aufzuräumen, sage ich mal, ne? Was man so alles irgendwo mal so als Likes dagelassen hat. Also das ist da nochmal ganz interessant. Naja, so ein kleiner Ausflug in die Werbewelt und somit auch quasi unsere London-Sendung von Was mit Medien hier in diesem Jahr, Herr
Peller. Ist das jetzt eigentlich die letzte Sendung von Was sind Medien, während die Briten noch in der EU sind? Nee, nächste Woche Donnerstag hätten wir noch die Chance, ne? Wahrscheinlich erst 24 Uhr vorbei dann.
Ich hab gerade mal auf Twitter geschaut, ob man
schon draus.
Aus Versehen irgendwas jemand in die EU verlassen hat, aber scheint nicht so.
Okay.
Mal gucken, ob das, wenn ihr den Podcast
alles
hört,
Alten.
Dann auch unterschiedlich ist. Wir werden sehen, ob die Briten nächste Woche noch dabei sind. Wir hören uns auf jeden Fall wieder am Donnerstag 20 Uhr und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.